Die Deutsche Wohnen ist einer der größten Vermieter in Berlin und ganz Deutschland.
Privaten Wohnungsunternehmen wie Vonovia oder Deutsche Wohnen vor, nur an steigenden Mieten interessiert zu sein.
Die Deutsche Wohnen profitiert vom Wohnungsmangel.
Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen.
Deutsche Wohnen und Co. enteignen, Spekulation bekämpfen, diese Kampagne.
Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei Von Menschen und Mieten, dem Podcast der Deutsche Wohnen und Co. enteignen Kampagne. Ich bin Walter Bernhard und werde euch auf diese MieterInnen-Abenteuer begleiten. Im Podcast steigen wir tief in die Berliner Wohnungspolitik ein. In der letzten Folge haben wir über die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen gesprochen und wie sie die Situation grundlegend ändern will. Heute geht es dann tatsächlich um die Immobiliengiganten des Berliner Mietmarkts.
Es ist ein bisschen so, wie Marx mal gesagt hat, die kleinen Fische werden gefressen von den großen Börsenhaifischen.
Die Deutsche Wohnen ist der größte private Player auf dem Berliner Wohnungsmarkt und der zweitgrößte in Deutschland. Für viele ist sie der Inbegriff von dem, was in der Wohnungspolitik gerade schief geht.
Die Heizungsanlage geht seit Samstag nicht mehr. Also da gab es auch keine Vorwarnung oder irgendwas, sondern die sind einfach nicht mehr warm geworden.
In der letzten Folge hat Jenny Stupka sich schon mal geäußert zur Reputation Deutsche Wohnen. Sind die großen Konzerne tatsächlich so schlimme Vermieter?
Die kalten Betriebskosten, die verdoppelten sich, obwohl an den Leistungen in den Häusern sich überhaupt nichts verändert hat.
Wer steckt hinter diese Konzerne? Wie machen sie mit Wohnungen Gewinn? Und warum gefährden die Konzerne eine faire und nachhaltige Wohnungspolitik?
Das Wohnen ist für die Deutsche Wohnen nur das Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist, Rendite für die Aktionäre zu erzielen.
Das und vieles mehr in dieser Folge am Beispiel Deutsche Wohnen.
Also, ich bin im Kollfurter Straße, Dienstagmittag, 2 Uhr, es schneit, es ist recht kalt, -7. Und ich bin hier in Kreuzberg, weil ich habe eine Meldung bekommen, dass eine der Wohnungen, einer der Häuser, der Heizung ausgefallen ist. Das kann man natürlich gar nicht vorstellen mit diesen Kälte, dass die Heizung nicht mehr funktioniert. Ich will mal vorbeischauen, ob was da eigentlich los ist, wie lange das Problem schon da ist und ob es sich da schon eine Lösung gegeben hat.
Hallo?
Hallo, guten Tag, ich bin Herr Bernhard. Ich mache eine Reportage über Deutsche Wohnen. Ich habe gehört, dass die Heizung nicht funktioniert. Kann ich mal kurz eine Frage stellen? Dankeschön. Hallo, guten Tag. Ich bin Teil der Deutsche Wohnen Enteignen Kampagne, mache einen Podcast. Vielleicht können Sie kurz erzählen, was eigentlich los ist im Moment.
Also es ist mal wieder die Heizung ausgefallen, da wir hier einen Fernwärmeanbieter haben, ist halt gleichzeitig auch das heiße Wasser ausgefallen. Aber das passiert so 2-3 Mal im Jahr. Also wir wohnen seit 10 Jahren und das passiert jedes Jahr.
Und auch beim Nachbarn geht nichts mehr.
Die Heizungsanlage geht seit Samstag nicht mehr. Also da gab es auch keine Vorwarnung oder irgendwas, sondern die sind einfach nicht mehr warm geworden, die Heizkörper. Und daraufhin hat meine Freundin da angerufen, was sie immer so macht, weil das kam jetzt in den letzten Jahren, ich glaube wir wohnen seit 6 Jahren hier, eigentlich mindestens einmal im Jahr vor.
Wieso geht das so oft falsch?
Also nach Aussage der Deutschen Wohnen, beziehungsweise nicht der Deutschen Wohnen, sondern des Technikers, der die Anlage repariert hat, liegt das daran, dass die Anlage zu alt ist oder für die Größenordnung nicht ausgerüstet ist. Und meine Vermutung ist, aber das kann ich jetzt natürlich nur raten, dass die Deutsche Wohnen an der Stelle vermeidet, die Heizungsanlage einfach auszuwechseln.
Eine Vermutung, die ich gerne mal befragen will bei einer Experte. Sind die Ausfälle tatsächlich etwas, wo vor allem Deutsche Wohnen von betroffen ist, oder ist das einfach Winter in Berlin?
Das sind vor allen Dingen, betrifft das alle Mieter und Mieterinnen, die bei finanzialisierten Eigentümern wohnen, weil das ist Teil der Geschäftsstrategie.
Das ist Philipp Metzger, Mieter in Berlin-Neukölln und mit einem Doktorarbeit in Finanzialisierung der deutschen Wohnungsmarkt.
Man versucht, Reparaturkosten möglichst auf Null zu drücken. Und das geht nun mal auf die Qualität und die Substanz der Häuser. Und dann ist es auch ganz klar, dass die Heizung ausfällt und dass man die nicht besonders schnell reparieren möchte, weil das kostet Geld.
Die Heizung, ich meine, da kann man sich warm anziehen, aber es ist heiße Wasser, das ist schon total doof da. Ja. Im Sommer haben wir dann noch so irgendwie geduscht, aber es ist halt so oft auch, dass das nicht einfach einmal so richtig, einer sich mal richtig damit beschäftigt mit dem Thema.
Na, machen wir doch mal was. Aber jetzt nochmal von Anfang an, was ist Deutsche Wohnen?
Es ist ein Aktienunternehmen, was früher mal ein Private Equity Fonds war der Deutschen Bank. Deswegen hat es auch den Namen Deutsche Wohnen. Das hat man 1998 gegründet und ein Jahr später schon an die Börse gebracht. Seitdem existiert es dort als Aktienunternehmen, besonders stark zentriert in Berlin.
Allein in der Hauptstadt gehören ihnen schon 115.000 Wohnungen.
Ich würde jetzt sagen, aus dem Kopf heraus, ich glaube, es sind deutschlandweit 180.000 Wohnungen und in Berlin ist 70% des Portfolios von denen.
Und ist das viel?
Naja, also wenn man alle börsennotierten Unternehmen zusammenzählt, dann kommt man auf einen Anteil von 12%.
12% des gesamten Wohnungsbestands in Berlin gehört Immobilienriesen. Also nicht nur Deutsche Wohnen, aber auch noch Vonovia, Akelius, Accentro und so 10 andere.
Genau, und wie gesagt, es sind nur die börsennotierten Unternehmen. Die Private Equities und so weiter sind da noch nicht einberechnet bei diesen 12%. Da kommen wir, wenn wir das machen würden, dann würden wir wahrscheinlich auch nochmal plus 8% dazu gewinnen. Dann wären wir eher so bei, sagen wir mal, zwischen 18% und 20%.
Also ungefähr ein Fünftel der Wohnungen in Berlin nennen wir finanzialisiert.
Finanzialisierung beschreibt die steigende Bedeutung der Finanzmärkte und deren wachsenden Einfluss auf die Realwirtschaft. Wohnungsunternehmen sind beispielsweise finanzialisiert, wenn sie börsennotiert sind und deshalb finanzielle Motive ihr Handeln bestimmen.
Darüber hinaus befinden sich Deutsche Wohnen und auch zum Beispiel Vonovia in einem außergewöhnlichen Liga. Sie sind beide aufgenommen in den DAX.
Dass die auf einmal auf einer Linie in einem Aktienindex mit irgendwie Volkswagen und SAP sind, die Produktionsanlagen auf der ganzen Welt haben. Und das zeigt einfach, wie krass profitabel der deutsche Wohnungsmarkt war und auch die letzten Jahre war und jetzt wahrscheinlich auch in Zukunft sein wird, je nachdem, was mit dem Volksbegehren passiert.
Auf die Frage, wie solche Riesenfirmen in so einer kurzen Zeit entstehen konnten, gehen wir nochmal genauer ein in Folge 4. Wir wissen jetzt, dass große Teile der Berliner Wohnungsbestände finanzialisiert sind. Welche Folgen das hat für Berlins MieterInnen, möchte ich euch jetzt vorstellen.
Ich bin zweimal nach Berlin gezogen. Das erste Mal 1978, das war Ost-Berlin.
Ich stelle vor Ingrid Hoffmann.
Dann bin ich 1991 für 10 Jahre nach Hamburg gegangen und bin dann im Jahr 2001 wieder zurückgekommen nach Berlin.
Ingrid ist eine Mieterin in einem deutschen Wohnhaus und ist fast von Anfang an aktiv in der Kampagne. Und wenn ich sie nach ihren Erfahrungen in Berlin in den letzten 20 Jahren frage, steigt sie sofort mit der Wohnungsproblematik ein.
Es wird überall irre viel gebaut in Berlin und trotzdem höre ich immer wieder von Leuten, die finden keine Wohnung, die sie bezahlen können. Die Mieten haben sich ja bei den Neuvermietungen in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das Einkommen der Berlinerinnen und Berliner in 10 Jahren verdoppelt hat. Also ich bin ja seit 2015 normal Altersrentnerin und ja, irgendwo ist da nicht so eine ähnliche Entwicklung zu verzeichnen.
Ingrid ist eine der vielen tausende BewohnerInnen, deren Wohnungen während der Privatisierungswellen an große Wohnungskonzerne verkauft wurden.
Also ich wohne in meiner Wohnung seit 2001. Das ist damals eine Genossenschaft gewesen. Die hat leider nicht besonders gut gewirtschaftet, ist bankrott gegangen und die Konkursmasse wurde mehrfach hin und her verkauft. Das waren irgendwelche amerikanischen, dubiosen Gesellschaften. Keiner wusste so richtig. Das Wort Cerberus geisterte dann durch die Gegend. Und dann waren wir irgendwann bei der GSW gelandet.
GSW, das ist die ehemalige gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft. Sie war die größte kommunale Wohnungsbaugesellschaft Berlins und wurde 2013 von Deutsche Wohnen übernommen.
Irgendwo hat sich das gut angelassen. Die GSW hat die Flure und die Treppenhäuser renoviert und irgendwie ging das Leben so weiter wie vorher. Bis wir dann 2013 erfahren haben, dass die GSW an die Deutsche Wohnen verkauft wurde.
Ihre Wohnung ging von einer kommunalen Gesellschaft über in eine Aktiengesellschaft.
Da änderte sich von einem Jahr zum anderen plötzlich vieles. Die kalten Betriebskosten, die verdoppelten sich, obwohl an den Leistungen in den Häusern sich überhaupt nichts verändert hat. Wir hatten plötzlich keinen konkreten Ansprechpartner mehr, wenn es irgendein Problem im Haus gab, irgendwelche Reparaturen anfielen. Und vor einem Jahr ungefähr hat die Deutsche Wohnen dann so eine Charmoffensive gemacht, überall große Flyer verteilt. Wir kümmern uns um sie, wir sind für sie da. Plötzlich hatten wir wieder eine Hausmeisterin, aber die war zuständig für mehrere Wohngebiete in der Stadt. Also wir konnten sie überhaupt nicht erreichen. Wir konnten nur ein Callcenter anrufen oder über die Webseite irgendwelche Meldungen abgeben. Aber da passierte häufig auch überhaupt nichts.
Ich frage Ingrid, wieso sie glaubt, dass die Übernahme von Immobiliengesellschaften ein Problem für die Stadt sind.
Das Wohnen ist für die Deutsche Wohnen nur das Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist, Rendite für die Aktionäre zu erzielen. Also das ist so viel Geld, was von unserem Arbeitslohn oder von unseren Renten bezahlt werden muss und was aber nicht in der Stadt bleibt, was praktisch dem Wirtschaftskreislauf in der Stadt entzogen wird, weil die Leute, die diese Gewinne einstreichen, ja gar nicht in Berlin wohnen.
Irgendetwas läuft hier doch schief. Sind Deutsche Wohnen und Co. jetzt Wohnungsunternehmen oder trotz eher Aktiengesellschaften?
Ja, also das mit, da ist auch die Frage ja, welche Seite stärker die stärkeren Interessen hat an so einem Unternehmen. Und da ist natürlich, die Investoren haben die, sind da am längeren Hebel und solche Unternehmen gehören ja auch den Investoren und nicht den Mietern. Und von daher werden die Interessen von Investoren bedient. Deutsche Wohnen ist kein verantwortungsvoller Mieter, Vermieter. Ich glaube, das kann man sehr gut nachweisen. Nicht umsonst gibt es ja besonders viele Mietinitiativen gerade bei diesem Unternehmen. Allerdings sind sie natürlich sehr verantwortungsvoll gegenüber ihren Investoren. Das muss man natürlich sagen. Da sind sie verantwortungsvoll, weil ihre Aufgabe als Aktienunternehmen ist ja auch das und die Gewinne von Aktionären zu vergrößern. Und da sind sie natürlich sehr verantwortungsvoll, aber das ist auch ihr Zweck.
Doch wie weit sind die Unternehmen bereit zu gehen, um dieses Ziel zu erreichen?
Aber interessant ist vielleicht, dass trotz Corona die Profite nicht nach unten gegangen sind und damit einer der wenigen Branchen, die nicht unter Corona leiden und die es sogar geschafft haben, im Corona-Jahr ihre Mieteinnahmen zu erhöhen. Übrigens gilt das auch für trotz Mietendeckel und so weiter. Und das heißt, dieses Jahr ist für diese Unternehmen ein neues Rekordjahr und gut für die Aktionäre, gut für die Gewinne. Aber es ist schon sehr makaber, dass ausgerechnet die einzige Branche nicht darunter leidet, ist der Immobiliensektor. Und die sollten auch ihren Anteil an der Corona-Krise, mindestens ihren Anteil bezahlen. Weil es kann doch nicht sein, dass die Leute auf Kurzarbeit sind, weniger Geld in der Tasche haben und gleichzeitig genauso viel Miete wieder vorzahlen müssen. So. Und das heißt, noch weniger Geld haben als ohnehin schon. Und das bringt auch irgendwann Leute natürlich in finanzielle Schwierigkeiten. Und da sollte doch mal die Politik reagieren und sagen, also wenn wir über Corona-Hilfen und so weiter reden, kann es denn wirklich sein, dass die Immobilienbranche die einzige Branche ist, die nicht auf ihre Profite verzichten muss in der Corona-Krise?
Vonovia, Deutschlands größte und Berlins zweitgrößte Wohnungsunternehmen, zahlte letztes Jahr trotz Pandemie und vor allem auch trotz dem Mietendeckel fast 1 Milliarde Euro aus an Dividenden. Umgerechnet sind das 191 Euro pro Wohnung, die jeden Monat als Gewinn aus dem Portemonnaie der MieterInnen in die Taschen der Aktionären fließen. Interessanterweise gehen die Gewinne aber nicht von selbst. Da muss hart gearbeitet werden, um Schlupflöcher zu finden und Steuertricks anzuwenden. Also, welche Maßnahmen nützen die Riesen, um die Gewinne zu erzielen? Wieder am Beispiel Deutsche Wohnen.
Die Deutsche Wohnen, die hat so ihr Immobilienportfolio in so drei Kategorien eingeteilt, also so entwickeln, bewirtschaften und verkaufen. Ich fange mal mit dem letzten an, da wird sozusagen verkauft und verkauft wird auch oft das, was nicht in ihrem Cluster liegt, also was in ihren Gebieten liegt, wo sie stärker drin werden wollen oder wo sie wirklich gar kein Mietsteigerungspotenzial mehr sehen, das wird in der Regel verkauft. Bewirtschaften gilt so als, ja okay, hier lassen sich Mietsteigerungen noch generieren, aber wir investieren gar nicht mehr so stark in Modernisierung. Und die erste Kategorie ist die interessanteste. Da investiert man möglichst viel in die Modernisierung, weil da erwartet man noch ein großes Mietsteigerungspotenzial.
Der Vermieter darf nämlich die Kosten von Modernisierungen teilweise auf die Mieter umlagern und die Miete dadurch ständig erhöhen. Viele MieterInnen von großen Wohnungsunternehmen ärgern sich deshalb über Modernisierungen, die teilweise gar nicht notwendig sind. Kosten für Reparaturen und Instandhaltungen können aber nicht ohne weiteres auf die MieterInnen umgelegt werden.
Auch wenn es jetzt nicht Berlin ist, aber beispielsweise in NRW gab es mal eine Enquete-Kommission des Landtages. Die haben über finanzialisierte Eigentümer gesagt, dass sie die Wohnungen verrotten lassen. Es steht da O-tonmäßig dran. Das sind jetzt nicht meine Worte als kritischer Wissenschaftler, sondern das hat eine Enquete-Kommission gemeinsam zwischen Experten und Politikern festgestellt. Und das ist doch ein recht eindeutige Formulierung. Und da würde ich auch sagen, das trifft auch zu, weil Mieterhöhungen lassen sich nun mal nur durch Modernisierung begründen. Und modernisiert wird ja auch viel, instand gehalten wird dagegen sehr wenig.
Aber Modernisierungen sind nur ein Beispiel für die vielen Möglichkeiten, die Deutsche Wohnen nützt, um die Gewinne zu erhöhen.
Beispielsweise ist ja nicht nur die Mieteinnahmen das Einzige, mit dem man seinen Profit steigern kann. Also man kann ja auch Profite steigern, indem man die Personalkosten senkt.
Und senken kann man es auf verschiedenste Weise.
Ich erkläre es mal der Reihe nach. Also Outsourcing, das kennen ja die meisten. Also man sourced sozusagen was aus und kauft die Leistung dann extern ein. Also man hat keinen Hausmeisterdienst mehr, sondern man kauft den Hausmeisterleistung sozusagen bei irgendeinem Subunternehmen ein. Und der Vorteil dabei ist, weil früher gab, sage ich mal, war in Anführungsstrichen die Welt in Ordnung in der Wohnungsbranche, 100%ige Tarifabdeckung, und das ist heute nicht mehr so. Die Vonovia ist schon einen Schritt weiter als die Deutsche Wohnen und setzt auf Insourcing. Und Insourcing heißt, ich source sozusagen die Leistung wieder ein, das heißt den Hausmeisterdienst, um im Beispiel zu bleiben, den mache ich wieder zu meinem Unternehmen und sage, ich habe jetzt auch eine Hausmeister- oder Hausmeisterin-Gesellschaft. Und der Vorteil da ist einmal, dass ich keinen Tarifvertrag zahlen muss. Und zum Zweiten spart die Vonovia, macht damit sogar noch ein bisschen mehr Geld, weil man auch die Mehrwertsteuer spart.
Steuertricks oder auch Schlupflöcher sind eine beliebte Maßnahme, um die Gewinne hochzutreiben. Zum Beispiel durch die sogenannten Share Deals.
Privathaushalt, du und ich, wenn wir uns jetzt irgendwie ein Haus kaufen, dann müssen wir darauf Steuern zahlen. Diese Immobilienkonzerne umgehen diese Steuer, indem sie sagen, ja, ich kaufe ja keine Immobilie, ich kaufe hier kein Haus. Ich kaufe ein Unternehmen und dieses Unternehmen kaufe ich erstmal nur zu 95% und nach ein paar Jahren kaufe ich die anderen 5% und dann ist das Ganze steuerfrei.
Dann ist das Ganze steuerfrei und natürlich völlig legal.
Nur mal so als Beispiel, um das vielleicht auch bildlicher zu machen. Also wenn man dieses Geld hätte, das ist ungefähr so viel wie 50% Berlin ausgibt für den sozialen Wohnungsbau. Das heißt, wenn man das Geld hätte, dann könnte man den sozialen Wohnungsbau um 50% aufstocken. Nur mal so, zu verdeutlichen, wie stark da die Relation ist.
Dann gibt es noch die Klassiker wie Unternehmenssitz im Ausland.
Dass man sagt, okay, ich habe meine Immobilien in Deutschland und mein Unternehmen, aber mein Unternehmenssitz ist zufälligerweise in Luxemburg.
oder mehr komplizierte Strategien, wie zum Beispiel die Arbeit mit doppelten Bilanzen.
Wenn ich als Unternehmen, kann ich sozusagen das Beste aus beiden Welten nehmen. Möglichst wenig Steuern zahlen und möglichst günstig Kredite bekommen und Geld von Investoren.
Aber ein besonders schädlicher Aspekt dieser Riesenkonzerne ist ihre Größe.
Muss man einfach sehen, dass Unternehmen wie die Deutsche Wohnen meistens zusammenhängende Cluster kaufen wollen, um dort den Mietspiegel zu erhöhen. Weil wenn man dort die Mieten erhöht, dann steigt der Mietspiegel und damit auch zum Beispiel die Bemessungsgrundlage für Hartz-IV-Empfänger und andere Gruppen. Und dadurch kann man die Miete immer weiter steigern und auch den Mietspiegel nach oben bringen. Und sag ich mal, der durchschnittliche Spekulant, der jetzt so ein paar Zinshäuser besitzt, der kann nicht den Mietspiegel alleine nach oben treiben. Die können das. Und dadurch, dass ihnen auch zum Beispiel die Deutschen wohnen in Gropiusstadt, das sind große Teile von Gropiusstadt gehören. Das ist halt eine Marktmacht. Also da kann ich mir dann nicht mehr aussuchen, wenn ich da zum Beispiel wohnen will oder dort wohne. Ja, okay, dann gehe ich einfach zur Konkurrenz. Das ist dann nicht mehr so einfach. Und dann bestimmt auch dieser Anbieter die Preise.
Alleine durch den Ankauf und die Mieterhöhungen in eigene Wohnungen treibe diese Giganten den Mietspiegel in die Höhe. Das führt unter anderem dazu, dass auch die Sozialleistungen, die für Sozialwohnungen ausgegeben werden müssen, steigen. Und das war auch ein Grund, um letztes Jahr einen landesweiten Mietendeckel einzuführen. Ein bei den Immobiliengesellschaften unglaublich unbeliebtes Instrument. Es dauerte aber nicht lange, bis auch da die VermieterInnen einen Weg fanden, um die Maßnahme der Regierung zu umgehen.
Und dann sagen gewisse Konzerne, okay, wir wissen ja jetzt gar nicht, ob der Mietendeckel wirklich Rechtspraxis ist, ob der wirklich Bestand hat. Also geben wir dir hier einen Mietvertrag mit der aktuellen Miete, was sich nach dem Mietendeckel orientiert. Und wir haben einen zweiten Mietvertrag. Da steht sozusagen drin, wenn die Gerichte uns Recht geben und der Mietendeckel fällt, das ist dann die Miete, die du eigentlich zu zahlen hast und dann verlangen wir auch von dir die Nachzahlung. Und es zeigt halt auch, ich glaube, das ist das Wichtige Politische bei dieser Schattenmiete, das zeigt halt, dass diese Finanzkonzerne auf gar keinen Fall auf ihre Profite verzichten wollen. Also weil wir könnten ja auch sagen, naja, wir haben jetzt den Mietendeckel, wir sehen, wir machen immer noch eigentlich recht gute Gewinne, wir können auch uns leisten, eine sehr ordentliche Dividende auszuzahlen, also sind wir ein verantwortungsvoller Vermieter und lassen das so. Dann sagen die, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, das muss man einfach sehen, dass nur sozusagen Gesetze diese Akteure davon abhalten, die Miete bis ins Unermessliche zu erhöhen. Weil wenn man diese Konzerne nicht stoppt, dann werden die Mieten so stark steigen, dass es sich viele nicht leisten können.
Ende 2017, wie gesagt, da war ich schon 2,5 Jahre in Rente, bekam ich plötzlich eine Forderung, im Monat 50 Euro mehr Miete zu zahlen. Wobei sich in der Wohnung überhaupt nichts geändert hat. Einfach so. Laut Mietspiegel. Damals ist es auch möglich gewesen, alle 3 Jahre die Miete um 15% zu erhöhen. Und das hat mir wirklich tierisch Angst gemacht, weil innerhalb von 3 Jahren oder alle 3 Jahre steigt meine Miete niemals um 15%. Ich habe also in meiner Panik mir sofort einen 450-Euro-Job gesucht. Dann habe ich nach Alternativen gesucht, ziehe ich jetzt lieber an den Stadtrand, bevor ich irgendwann dazu gezwungen bin, weil ich die Miete nicht mehr bezahlen kann. Und dann habe ich in der Zeitung gelesen von einem Treffen von Deutsche Wohnen, Mieterinnen und Mietern in der Otto-Suhr-Siedlung in Kreuzberg. Und da bin ich halt hingegangen und so hat das angefangen, dass ich mich in der Initiative engagiert habe.
Und seitdem ist Ingrid aktiv bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen und kämpft für, was sie für wichtig hält.
Wenn wir jetzt nach London oder nach Paris schauen, wo in den Innenstädten kein normaler Mensch mehr wohnen kann, weil es einfach unbezahlbar ist, aber diese normalen Menschen ja auch notwendig sind, damit die Stadt funktioniert. Es kann ja nicht sein, dass Verkäuferinnen, Busfahrerinnen, Erzieherinnen, Polizistinnen irgendwo wohnen müssen und jeden Tag 2 Stunden Weg zur Arbeit haben. wir müssen doch alle in der Stadt wohnen können, damit die Stadt lebenswert ist. Und ich glaube, dass das vielen, vielen Leuten immer klarer wird und dass das jetzt der Moment ist, wo wir uns wehren müssen gegen diese Konzerne. Und das wird insgesamt sehr, sehr vielen Menschen helfen, wenn sie sehen, es gibt einen Ausweg aus diesem Mietenwahnsinn und dieser Verdrängungsmisere.
Und wie man sich wehren kann, zeigt uns Sonja Gerd auf dem Tempelhofer Feld in unserem Rubrik Aktuelles aus der Kampagne.
Ja, es ist Sonntagnachmittag, Tempelhofer Feld, Eingang Herfurtstraße. Es ist ziemlich kalt, ungefähr 5 Grad. Es ist windig und der Himmel ist sehr grau. Also, hallo, entschuldige. Ich bin vom DWE Podcast von Menschen und Mieten und würde dir gerne ein paar Fragen zur Sammelaktion stellen.
Ja, gerne.
Wie heißt du denn?
Ich bin Pauline.
Und wie läuft an so einem Tag wie heute das Sammeln?
Ich bin jetzt seit circa 2 Stunden hier unterwegs und ich bin überrascht, dass es einigermaßen gut läuft, obwohl das Wetter so kalt ist. Also ich habe, glaube ich, jetzt schon mittlerweile 35 Unterschriften und jetzt ja 36. Also für 2 Stunden ist das eigentlich schon ganz gut, würde ich sagen. Also
ich nehme ein bisschen was auch für den Deutsche Wohnen eigenen Podcast.
Ach, nee, was möchtest du denn wissen? Ich mache mit, ich bin Kizim Tripto.
Super.
Ja. So, und schön leserlich schreiben. Ja, ich bin gespannt, wie das mit der Abstimmung wird am Ende. Die Leute haben Angst vor Enteignung.
Ich habe jetzt schon mehrere Leute gehabt, die dann so, oh, Enteignung. Enteignung war echt so ein No-Go-Word.
Ja,
sag ich.
Ja.
Und die wollen auch gar nicht wissen, es geht nur um die ganz Großen. Die hören nur Enteignung.
Ja.
Vielleicht ist dann auch irgendwie der Gesellschaft ein besseres
Ja. Eine Freundin von mir hat gestern Rekommunalisierung. Ist ein bisschen sperrig, aber Vergesellschaftung wäre wahrscheinlich.
So, jetzt bin ich auch noch mal bis zum Tempelhofer Damm geradelt, habe da aber kein Team mehr gefunden. Also, falls sie da waren, dann sind sie jetzt wahrscheinlich schon wieder weg. Aber sehr ermutigend, dass auch bei dem kalten Wetter Einzelpersonen in ihrer Freizeit mal eben zum Tempelhofer Feld gehen und für 2 Stunden Unterschriften sammeln und offenbar auch so viele Leute dabei sind, die tatsächlich schon unterschrieben haben. Also es geht voran.
Liebe Leute, das war Folge 2 von Menschen und Mieten. In den kommenden Folgen werden wir weiterreden über Berlins Wohnungsproblematik. Für nächste Folge haben wir uns aber etwas anderes ausgedacht. Wir wollen euch HörInnen zeigen, wie eine aktive Kampagne von innen aussieht.
Schon jetzt haben sich über 1000 Leute angemeldet für die Sammel-App, mit der wir in den kommenden Monaten das Unterschriftensammeln koordinieren werden. Über 1000 Leute, bevor wir überhaupt angefangen haben. Auch das ist großartig.
Und wenn ihr, liebe HörInnen, die Kampagne auch unterstützen wollt, dann macht doch gerne mit. Zum Beispiel beim Unterschriftensammeln oder in einer der vielen tollen Arbeitsgruppen. Informationen zum Mitmachen findet ihr auf dwenteignen.de. Und natürlich haben wir das alles auch verlinkt in den Shownotes unseres Podcasts. Von Menschen und Mieten wird produziert von mir, Wouter Bernhard, mit toller Unterstützung von Christian Hess, Julian Formelle, Sophia Helfrich und Sonja Gerd. Vielen Dank auch an Ingrid Hoffmann und Philipp Metzger und die Bewohner der Kollfurter Straße. Musik ist von Marc Schilders und Ben van Gelder. Mehr Info zur Kampagne im Shownotes. Tschüss!